Heute haben wir ein Interview für euch mit Sushi. Er ist der Ex-Sänger von Eskimo Callboy und mittlerweile mit seinem neuen Solo-Projekt Ghost Kid am Start. Viel Spaß!
Herzlich willkommen zu Tourbusgeflüster mit den wohl schönsten Männern der Welt. Marian Ring, Dominik Würth und Samuel Mindermann. Macht es euch bequem und schnallt euch an. Die Hosenpflicht ist aufgehoben. Viel Spaß.
Hallihallo und willkommen zu Folge Nummer 14 von Tourbusgeflüster. Wir haben heute ein wunderbares Interview für euch vorbereitet, zusammen mit Sushi. Ich denke, er ist jedem ein Begriff. Er war 10 Jahre lang bei Eskimo Callboy. Mittlerweile hat er ein Solo-Projekt am Start. Wir sind auch kurz vor den ersten Shows. Die beginnen jetzt bei Release der Folge. Ende der Woche beginnen die. Und wir haben einige Fragen vorbereitet. Doch vorab will ich ganz kurz unseren neuen Patron Dirk begrüßen. Schön, dass du dabei bist. Macht Spaß. Du bist gestern dazugekommen. Ich freue mich. So, Sushi.
Jo, einen wunderschönen guten Tag.
Hi. Hallihallo.
Jetzt habe ich direkt gedacht, du musst ja eigentlich jetzt auch mal erklären, warum wir vor den kommenden Shows stehen. Du bist ja mit dabei von der Partie.
Ne? Ich habe es mir auch gedacht, das musst du erklären.
Ja. Ja, soll man das direkt vorab machen? Sehr gut.
Ich finde, du solltest das erklären.
Sehr gut. Ich habe das Glück, dass mich Sushi als Tourmanager geheiert hat und wir von nun an zusammen auf Tour unterwegs sind. Habe ich riesig Bock drauf. Wird eine coole Sache. Die Vorbereitungen laufen auch auf Hochtouren. Wir beginnen bald mit der Vorproduktion, beziehungsweise jetzt, wenn die Folge released wird, sind sie in vollem Gange. Ja, da freue ich mich drauf. Wird eine coole Sache.
Wo spielt ihr denn als erstes?
Wo spielen wir denn als erstes? Irgendwo in Tschechien, ne?
In Tschechien.
Auf dem Fight Fest.
Auf dem Fight Fest, genau. In Kulk. Das ist irgendwo, ich kann es leider nicht aussprechen, irgendwo, ich glaube, mitten in Tschechien.
Ich weiß auch nicht, wo das ist, aber dafür habe ich dich ja. Also wenn du weißt, wo wir hin müssen, ist alles gut.
Das kriegen wir hin.
Da drängt sich mir ja direkt die erste Frage auf. Was schießt dir alles durch den Kopf vor der ersten Show mit Ghost Kid, ein komplett neues Projekt mit einer Band, mit der du noch nie live gespielt hast, mit einem Tourmanager, mit dem du noch nie unterwegs warst. Wie querschießen deine Gedanken gerade?
Was schießt mir dabei durch den Kopf? Erstmal natürlich nervös, weil jetzt irgendwie die Verantwortung natürlich bei mir liegt. Und wenn du alleine so ein Projekt umsetzt, dann ist es natürlich auch so, dass du da nochmal ein bisschen anders involviert bist, natürlich auch emotional. Und ich denke mal, ich werde da schon sehr, sehr nervös sein. Also nervöser, als ich es wahrscheinlich jemals zuvor war. Weil, ich sag mal, wenn du jetzt wie bei Eskimo vorher in so einem Konstrukt bist, was über Jahre läuft, dann schleift sich das irgendwo so ein. Aber das wird jetzt ein bisschen erste Show-Feeling sein. Ich glaube, da geht es auch nicht ohne den Angstschnaps vorher. Ich bin gespannt.
Die Angstschnäpse wahrscheinlich.
Die Angstschnäpse wahrscheinlich auch, genau. Also Dominik, deine erste Aufgabe wird sein, eine Flasche Wodka in Griffweite zu haben auf der Bühne.
Das kriegen wir hin.
Das kriegen wir. Und lass dir nicht vom Japo sagen, dass das nicht Sinn ergibt. Das ist absolut erwünscht.
Die kriegst du so Edward Forty Hands mäßig direkt einfach an die Hand gegaffert, damit es immer bereit ist.
Richtig.
Ich habe mal was richtig Geiles bei Guano Apes gesehen. Das war, die haben einen Schlagzeuger, der gibt ja auch immer gut Gas, zockt dann aber auch immer noch wie ein Gott, so gefühlt. Ne? Und es war total geil. Da gab es irgendwie so eine Sequenz, wo er dann mal kurz vom Schlagzeug aufgestanden ist. Da kam direkt sein Tourmanager und hat dem Handtuch um den Hals geschmissen, hat ihm eine Kippe in den Mund gesteckt, die noch angezündet und ihm noch ein Getränk in die Hand gegeben. Großartig. Großartig. Und das lief wie am Schnürchen. Hat mich total beeindruckt.
Das haben sie auch nicht zum ersten Mal gemacht, meinst du?
Ey, mit Sicherheit nicht. Mit Sicherheit nicht. Aber ist schön. Also die sind ja auch schon ein bisschen dabei und die sind halt immer noch Punkrock so. Das ist schön zu sehen auf jeden Fall.
Ja, das stimmt. Da fällt mir direkt eine Anekdote ein von einer Band, deren Backliner Äpfel zu Bongs umgebaut hat und das,
ja!
und das den Muckern hinter die Backline gelegt hat, sodass sie zwischen den Songs immer mal zu diesen Äpfeln rennen können.
Welcher von den 20? Also das haben ja so diverse Leute gemacht. Das haben ja, glaube ich, irgendwann mal die Kollegen aus den USA etabliert.
War eine Ami-Band.
Dieses Apfelrauchen, ja, genau.
Auf jeden Fall eine Ami-Band, ja. Ich würde ganz kurz nochmal für all diejenigen, denen Ghost Kid vielleicht noch kein Begriff ist, kurz ein paar Facts droppen, weil die meiner Meinung nach auf jeden Fall erwähnenswert sind. Ghost Kid, self-titled Album, rausgekommen im November letzten Jahres, hat direkt, ich glaube, einen massiven Impact gehabt. Du hast, ich habe gesehen, auf Spotify 280.000 monatliche Hörer mit deinem Projekt. Richtig crazy.
Und ich guck da selten rein. Ich mach sowas immer nervös.
Das ist abartig. Dein Top-Song, Supernova, hat 4,1 Millionen Klicks, ohne dass du eine einzige Live-Show gespielt hast. Das ist irre.
Schon okay.
Nach diesen Zahlen lecken sich die meisten Mucker die Finger. Das ist echt mega krass. Ghost Kid hat einen unfassbar eigenen Sound, habe ich auch, als wir im Proberaum waren, erlebt. Die Gitarrensounds, die sind direkt, die erkennt man, habe ich das Gefühl. Das ist nicht einfach eine verzerrte, oder der Sound an sich, das ist nicht einfach ein klassischer Gitarrensound, klassischer Basssound und so weiter, das klingt alles irgendwie direkt unique. Und das ist, finde ich, wirklich hochspannend und absolut krass. Da hast du direkt mit dem ersten Werk was geschafft, was direkt einen eigenen Sound hat. Und das finde ich irre. Jetzt stellt sich mir da natürlich die Frage, wie hast du das angegangen? Wie hast du angefangen, Songs zu schreiben? Wann bist du ins Studio? Wann hast du gemerkt, okay, das ist mein Sound, so klingen meine Songs? Wie hat sich das entwickelt?
Boah, gute Frage. Also das Ganze ging eigentlich damit los, dass ich für mich ja irgendwann herausgefunden habe, dass das mit meiner damaligen Band nicht mehr so funktioniert, weil ich mich damit nicht mehr identifizieren konnte und das halt auch einfach nicht mehr so gefühlt habe. Und irgendwann war so der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt was Eigenes machen. Das war erstmal nur so als Nebenausgleich, sage ich jetzt mal, gedacht, um einfach mal selber wieder Musik zu machen. Also ich glaube, ich spiele länger Gitarre, als ich eigentlich singe. Und habe dann mir mal wieder eine Gitarre geschnappt und erstmal eigentlich nur angefangen, so ein paar Sachen zu schreiben, um eben einen Ausgleich zu haben oder mich mal so austoben zu können oder vielleicht auch, um ein Ventil zu haben. Habe dann aber schnell gemerkt, das ist etwas, was ich einfach mehr verfolgen möchte und habe mir dann auch direkt Gedanken darum gemacht, okay, wie kann das denn klingen? Und habe mir eigentlich so gar keine Limits gesetzt. Ich wollte nur, dass es ein bisschen rocklastiger alles klingt, irgendwie einen individuellen Sound hat und relativ rotzig und dreckig und irgendwie trotzdem echt klingt. Also ja, und dann habe ich halt mal geguckt, wie man die Gitarren schön kaputt machen kann und dass es irgendwie nochmal anders klingt. Und irgendwann habe ich dann beim Camper diese Harmonic-Pitch-Funktion gefunden und die hat dann ganz, ganz viel geändert. Und der Sky kam dann irgendwann auch in der Eskimo-Produktion von der letzten Platte, wo ich dabei war, mit dem Plasma-Pedal an. Und das war dann für mich so ein Ding, so, okay, boah, das muss ich haben, das Ding ist so abgefahren, kann man so viele tolle Sachen mitmachen. Ja, und habe mir dann ziemlich viele Gedanken darum gemacht, wie man diesen Sound zusammenführen kann, viel ausprobiert, auch was die Tunings angeht, und bin dann letzten Endes da irgendwann mal gelandet, dass ich dann relativ zufrieden war.
Wie schnell wusstest du, dass du diese Songs auch veröffentlichen willst? Also, ich meine, du hast ja gesagt, ein Ventil. Daraus leite ich jetzt mal mir irgendwie herbei, dass du schon viele Songs geschrieben hast, während du noch Teil deiner alten Band warst. Bist du da gleich mit dem Mindset reingegangen, das möchte ich rausbringen, unabhängig davon, ob man in der Band bleibt oder nicht? Oder war das erstmal nur so probieren? Oder hattest du auch einfach Bock, ich bringe jetzt was raus? Ob es ein Solo-Projekt wird neben Eskimo Callboy oder ohne?
Also tendenziell war es, also Ventil trifft es eigentlich schon ganz gut, weil ich eigentlich nicht mehr so ganz glücklich war. Aber ich meine, diese Entscheidung jetzt, die Band zu verlassen, die eigentlich auch dein Haupterwerb ist, ist ja jetzt nicht mal so eben übers Knie gebrochen. Deshalb war das erstmal nur angedacht, einfach, wie gesagt, um so ein Ventil zu haben und sich einfach mal selber austoben zu können und vielleicht auch selber nochmal anders entwickeln zu können. Ich habe dann aber ganz, ganz schnell gemerkt, dass ich da gerade irgendwas erschaffe, was mir doch viel, viel mehr bedeutet, als ich jetzt vielleicht vermutet hätte. Und auf einmal war so dieses Gefühl wieder da, was ich ganz am Anfang mit meinen allerersten Bands hatte, so dieses, dass du selber was erschaffst, auf das du stolz bist und was du auch selber einfach fühlst. Und da war mir relativ zügig klar, das eine macht mich jetzt gerade glücklich, das andere nicht mehr so. Und ich habe nie Musik gemacht, um Geld zu verdienen. Und ich finde, wenn dieses Gefühl weg ist, wenn man da einfach nichts mehr bei empfindet, dann sollte man sich überlegen, ist es das noch? Und worauf kommt es eigentlich an und wie macht man dann weiter? Und dementsprechend war für mich da eigentlich die Entscheidung klar, dass ich mich auf eine Sache voll konzentrieren muss, um glücklich zu werden. Und das war eben dann in dem Fall auf Ghosted.
Also raus aus dem, du hast quasi deinen Job gekündigt, um Ghosted zu machen.
Genau, kann man so sagen, ja, kann man so sagen, genau.
Du hast ja, wenn ich richtig informiert bin, ich glaube sogar, also ist das richtig, dass du an dem Tag, als dein Ausstieg aus Eskimo announced wurde, hast du Ghosted announced. Ist das richtig? Oder ist,
genau,
es war genau der gleiche Tag, ne?
Ich glaube schon, ja.
Krass.
Ist ein Statement.
Also das war ein bisschen anders geplant, muss ich dazu sagen. Eigentlich hätte ich noch eine Tour mitfahren sollen. Das hat sich dann aber alles so ein bisschen verworfen. Und da ich schon relativ viel vorgearbeitet hatte zu diesem Zeitpunkt, war es für mich klar, okay, ich muss da relativ schnell im Prinzip signalisieren, dass es trotzdem weitergeht. Weil mit so einem Split ist es natürlich, okay, was kommt jetzt? Und wie gesagt, eigentlich war es später geplant, aber da war auf jeden Fall schon was da, was vorzeigbar war in diesem Sinne oder zumindest genug da, um zu zeigen, okay, ich bin jetzt nicht weg vom Fenster. Und das war mir schon relativ wichtig, dass ich vielleicht auch einfach diesen Tag nutze, um das dann direkt in die Wege zu leiten.
Ja. Vor allem, da hattest du ja auch genau zu dem Zeitpunkt sehr viel Aufmerksamkeit. Also vom
das
Timing her
ja
perfekt.
Das war so gesehen super, ja. Klar. An allen Fans oder für alle Fans, die an dir festhalten, oder festgehalten haben bis heute, war das natürlich top, dass du da direkt announced hast, wie es weitergeht und dass da nicht erstmal ein halbes Jahr Flaute war.
Stimmt, ich wollte gerade sagen, für einen Fan ist das wahrscheinlich auch was Tröstendes, wenn man jetzt sagt, mein Lieblingssänger verlässt meine Lieblingsband, das ist ja schon erstmal so ein Schlag in den Magen und wenn du dann aber zeitgleich eigentlich gesagt kriegst, ja, aber da wird es trotzdem was geben, also wird mir gut schmecken.
Ja, klar. Also das war auf jeden Fall auch so ein bisschen der Grundgedanke, wie gesagt, weil die Aufmerksamkeit, wie du schon sagtest, natürlich da war und ich diesen Moment jetzt auch nicht einfach so verstreichen lassen wollte und natürlich wollte ich einfach direkt symbolisieren, okay, jo, da kommt jetzt noch was. Da ist jetzt gerade was in der Mache und gut ist.
Du hast vorhin, gerade eben hast du ja schon Sky erwähnt. Für all jene, die es nicht wissen, dabei handelt es sich um Sky van Hoff, namhafter Produzent. Soweit ich weiß, ist der federführend bei Rammstein mit drin und bei sicherlich noch anderen großen Produktionen. War für dich schnell klar, dass wenn du das Ganze machst, direkt auf Top-Level machst und direkt zum fetten Produzenten gehst und das nicht erstmal irgendwie ausprobierst?
Ich sag mal, es gibt natürlich ganz, ganz viele fähige Leute da draußen. Ich muss aber sagen, ich habe noch nie jemanden getroffen, der wirklich so fokussiert und innovativ arbeitet wie Sky. Das war in der Produktion, also von der letzten Eskimo-Platte sind wir halt auch wirklich dicke Freunde geworden und der Typ ist hart. Der versucht, alles aus dir rauszukitzeln, was geht. Ja? Und ich habe aber wirklich noch nie jemanden getroffen, der im Prinzip mit so einer Leidenschaft und Akribie an diesen Sachen arbeitet. Und deshalb wusste ich, wenn ich das mache, dann geht das eigentlich auch nur mit ihm, weil der Sound war schon relativ individuell, auch bei der Vorproduktion. Und ich wusste, dass es eigentlich nur Sky gibt, der das versteht und nochmal auf ein anderes Level heben kann. Ja? Und ich wollte auch unbedingt echtes Schlagzeug haben und so weiter und so fort. Das macht er auch sehr, sehr gut. Also im Prinzip kann der alles und versteht halt die Vision und ist im Prinzip auch einer meiner besten Freunde, muss ich sagen. Deshalb war für mich die Entscheidung relativ klar, dass es da keine andere Option für mich gibt.
Hattest du zu dem Zeitpunkt, als für dich feststand, zu Sky zu gehen, war da schon das mit Century Media klar oder kam das erst später?
Gute Frage. Also das war, glaube ich, noch nicht so ganz klar. Wir hatten da diverse Gespräche, also um ganz offen zu sein, natürlich auch mit anderen Labels. Century Media ist es dann später geworden, weil ich meine, wir kennen uns seit zig Jahren, so die haben auch an das Projekt geglaubt. Und ich muss auch sagen, ich habe sehr, sehr viel vorgearbeitet, um da halt optional was vorzulegen. Optimal, nicht optional. Und aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt stand es noch nicht mal fest. Aber okay. Also wie gesagt, bei Sky stand auf jeden Fall von Anfang an fest, dass das erst machen muss und soll. Und Ja, und im Nachhinein hat sich das dann mit Central Media rauskristallisiert.
Das heißt, zu dem Zeitpunkt, als du dann zu einem ordentlichen Produzenten in ein ordentliches Studio gegangen bist, was auch bedeutet, dass da ordentlich Geld fließt, warst du finanziell theoretisch erstmal noch auf dich allein gestellt. Du hattest da nicht schon irgendeinen dicken Labelvorschuss im Rücken, mit dem du dann selbstbewusst in ein Studio gehen konntest.
Und hast vor allem auch ganz schön angeschrieben von deiner Privatkohle.
Ja.
Schwieriges Thema, so viel ich weiß.
Nee, nicht schwieriges Thema. Aber ich meine, du bist ja auch in der Budgetierung und sowas involviert. Ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war am Anfang wirklich eine schwierige Situation. Also es war nach diesem Split ist es natürlich auch so, der dann auch leider natürlich ein bisschen eher als erwartet kam, auch für mich, war das so dieser Zustand, okay, du stehst jetzt gerade da und musst relativ schnell gucken, dass du wieder auf den grünen Zweig kommst oder irgendwie zumindest das auf dem Level weiter betreiben kannst. Und das war so ein bisschen schwierig, ne? Also das war alles, was ich da im Prinzip an Vorschüssen bekommen habe, und das war schon eine ganze Menge, habe ich nur in dieses Projekt gesteckt, ne? Und auch privates Geld sowieso. Und ja, das war schon relativ, relativ viel. Aber ich war mir auch darüber im Klaren, wenn ich etwas mache, dann will ich nicht an dem, was ich da tue, sparen. Ne? Also meine Devise war immer, okay, das hat ein gewisses Level, wo es stattfinden muss und das muss irgendwie realisiert werden, egal wie. Also ich wollte auch keine 0815 Musikvideos zum Beispiel drehen, das war auch so ein Punkt und das musste irgendwie alles funktionieren. Und bevor ich dann, was weiß ich nicht, 2 Wochen in Urlaub fahre, habe ich das Geld dann halt da reingesteckt. Natürlich, weil man irgendwo auch ein Level erreichen möchte, wo es kredibil ist und natürlich im Endeffekt dann auch irgendwo auf einem guten Level stattfindet oder anfängt. Na, also im Prinzip stand da die Kunst an allererster Stelle.
Da kommst du ja eigentlich mit dem Status, den du hast, nicht drum rum, dass du mindestens zumindest an das Level anknüpfst, auf dem du aufgehört hast. Ne? Also klingt jetzt hart oder... Ja, du weißt, was ich meine, aber du kannst jetzt nicht anfangen mit Jutze-Shows, die nach Jutze-Shows aussehen. Wenn du dir diese Fanbasis, die du als Person schon hast, wenn du dir das erhalten möchtest. Sicherlich wäre es sympathisch für die viele Fans, wenn du auch ganz kleine, abgespeckte Shows spielst, aber im Grunde, wenn du jetzt mit Ghost Kid deinen neuen Lebensinhalt gefunden hast, dann muss das ja auf einem Level stattfinden, was gut funktioniert.
Ich glaube, das ist sogar der größere Punkt. Also unabhängig jetzt davon, dass man es natürlich solide umsetzen möchte, ist es natürlich auch so, dass da ganz, ganz viel Herzblut reingeflossen ist. Und ich hätte, als ich angefangen habe, diese Platte zu schreiben, hätte ich nie gedacht, dass ich die überhaupt fertig bekomme. Das ist eigentlich so dieses Ding, unabhängig von dem ganzen Geld und was weiß ich nicht, ist das so für mich einfach so eine Etappe gewesen, die ich in meinem Leben, glaube ich, noch nie so durchgezogen habe. Und wenn man das unter diesem Aspekt betrachtet, dann möchte man natürlich auch, dass das im Prinzip auf dem bestmöglichen Level dann umgesetzt wird. Ne? Also das ist, glaube ich, das Ding so. Letzten Endes Kunst kann man, habe ich auch immer gesagt, kann man eigentlich mit Geld nicht bezahlen, so, weil man eigentlich so viel mehr bekommt. Und von daher ist es dann auch scheißegal, wie viel du dafür am Ende dann hinlegst. Mhm. Also ich glaube, im Worst Case wäre ich auch nochmal an der Tankstelle arbeiten gegangen, wenn ich dadurch einfach nochmal ein bisschen mehr ins Musikvideo hätte stecken können, sage ich jetzt mal. Ne? Also das war auch schon schwierig, muss ich sagen. Also das war eine ganz große Umstellung für mich. Aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich bin damit super happy, dass es eben so stattfinden konnte, wie es stattgefunden hat.
Cool. Das klingt sehr gut. Du hast jetzt schon so ein paar Mal das angesprochen, das von früher zu jetzt, Solo-Projekt, Band. Was ist denn so für dich der größte, was hat sich für dich jetzt am meisten geändert? Natürlich, dass du federführend bei allem bist, wie du aber auch schon gesagt hast. Die Verantwortung liegt jetzt komplett bei dir, auch bei den Leuten, die bei dir im Team sind. Was hast du so Pros und Kontras eines Solo-Projekts im Vergleich zum Spielen in einer Band?
Ja, also absolut. Ich sag mal, ein großes Pro beim Solo-Projekt oder wenn du federführend bist, ist, du kannst deine Kreativität einfach freien Lauf lassen. Also so, wenn ich jetzt mal Revue passieren lasse, ich habe das immer so verglichen, wenn du 5 Leute in einer Band hast, die alle beim Schreiben zum Beispiel involviert sind, das kann gut gehen, wenn alle, also wenn sich keiner blockiert. Meistens ist es aber so, dass du versuchst, mit 5 Leuten durch eine Tür zu rennen. Und wenn die eine Idee, die eben von der Basis her vielleicht gut gewesen ist, aber die einer scheiße findet, dann wirst du diese Idee vielleicht niemals ausarbeiten, die am Ende vielleicht viel, viel besser gewesen wäre. Und das ist einfach eine strukturelle Sache, die man einfach, die funktioniert oder eben nicht. So, und das ist ganz, ganz oft ein Kompromiss, einfach auch zulasten des Songs oder der Idee, die dann da am Ende bei rauskommt, finde ich. Ne? Also das ist ein großer Vorteil, weil wenn du selber entscheiden musst und oder kannst, wo die kreative Vision hingeht, hast du einfach freie Bahn, ne? Und kannst dich einfach da frei entfalten. Das ist auf der anderen Seite aber auch genauso das Problem. Wenn es dir viel bedeutet und du da einfach alles reinsteckst, wirst du nie fertig. Es ist nie gut genug. Es ist nie, dass du mal ein Ende findest. Es kann immer besser, es kann immer geiler und ganz am Ende weißt du gar nicht mehr, was du davon halten sollst. Also ich war am Ende vom Mixing und vom Mastering so weit, dass ich habe gar nichts mehr gehört. Also das war schon auf einem guten Level und für mich hat sich alles scheiße angehört am Ende. Ne? Und dann ist das halt gut, schon mal einen Produzenten wie den Sky zu sagen, der sagt, ey, das ist jetzt geil so, wir machen das jetzt so. Und dann nach 2 Wochen checkst du dann, wenn er das mal ruhen lässt, so, ah, okay, verstehe ich.
Passt. Weil du zu drin in allem bist halt.
Ist wirklich so. Du siehst irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und das ist echt ein Problem. Da muss man schon aufpassen. Aber ich meine, bei einer Band hast du rein theoretisch dann die Leute, die sagen, nö, ist doch gut, passt doch, ne?
Gut genug.
Und dann denkst du, ja, okay, ich finde es immer noch nicht so gut, aber wenn 4 Leute happy sind, dann tut es halt gar nicht so weh. Aber wenn da dieser eine Song ist und du den alleine geschrieben hast und du dich zufriedenstellen musst, das wird dich verfolgen.
Du kriegst immer halt weniger direktes Feedback, natürlich, ne, von deinen Bandkollegen. Zum Thema Soundfindung habe ich eine Frage. Ich habe in einem Interview gelesen, ich weiß gerade leider nicht mehr genau, welches das war, dass deine Musik als Post-Trance-Core betitelt wurde. In meinen Ohren klingt das falsch.
Erzähl denn so einen Scheiß.
Wie reagierst du darauf?
Quatsch.
Wie könntest du es zusammenfassen?
Modern Industrial Rock.
Modern Industrial Rock.
Was weiß ich, keine Ahnung.
So, wie Stunny gesagt hat, Sushi, du musst in 2021 der Marilyn Manson von 2001 sein.
Nein, okay. Aber der darf man nicht mehr. Ich meine, gut, die Position ist frei. Ne? Über Manson darf man nicht mehr reden.
Ist es eigentlich ein Geheimnis, dass du ein Marilyn Manson-Tattoo hast?
Habe ich hier, ne? Ich habe tatsächlich schon überlegt, ob ich das wegmachen lassen soll.
Echt?
Ja?
Ja.
Mach doch mal ein Ghost Kid-Cover.
Das ist eine gute Frage. Das interessiert mich persönlich sehr, weil man hat es ja in letzter Zeit, jetzt gerade sieht man es beim Rap Me Too, beim Deutschrap Me Too. Und in letzter Zeit wurden viele, viele sehr, sehr gute Bands durch ihre privaten Handlungen disqualifiziert. Das kann man natürlich nicht pauschal beantworten, weil das hängt natürlich auch immer noch vom, im Anführungszeichen, Verbrechen ab, von dem, was man gemacht hat. Aber wie siehst du so eine Trennung zwischen Künstler und Kunstwerk? Also ist jetzt klar, bei Lost Profits braucht man da nicht drüber reden, aber es gibt ja auch geringere Sachen, die schon zu einer Cancellation führen gerade irgendwie. Wie siehst du sowas?
Ich finde grundsätzlich, es kommt immer auf die Aktion an, die da stattgefunden hat. Ne? Aber irgendwo ab einem bestimmten Grad kannst du das nicht mehr vom Künstler trennen, finde ich. Mhm. Ne? Das ist auch das Problem, oder beziehungsweise kann man es schon, aber der Grund, warum ich jetzt auch gesagt habe, ich würde mir das Tattoo wahrscheinlich covern lassen, ist nicht, weil ich die Musik von Manson nicht mehr mag, sondern einfach, weil diese Person, die diese Kunst ausübt, weil ich der einfach keine Repräsentationsfläche mehr bieten möchte in dem Sinne. Das ist so der Hintergrund, ne? Dass ich damit groß geworden bin, die Songs natürlich immer noch liebe und die für mich halt einen Stellenwert haben. Also da trenne ich es dann irgendwie in meinem Kopf schon, ne? Aber ich würde jetzt nicht mehr offiziell zum Beispiel, ich sag mal, wenn ich irgendwelche Stories mache, habe ich immer mega oft Manson reingemacht, würde ich jetzt nicht mehr machen. Einfach, weil ich dem keine Repräsentationsfläche mehr bieten möchte.
Aber vor allem auch, weil du eine große Fläche anbietest, ne, mit deiner Größenordnung.
Richtig, genau. Es ist vielleicht auch immer ein Statement. Und wenn ich jetzt sagen würde, okay, dem wird Unrecht getan, ist das eine andere Sache. Aber
Kachelmann.
Ja. Aber ich sag mal, bei mir ist in dieser ganzen, ich meine, es bleibt ja einem auch nur übrig, zu überlegen, okay, wie stehe ich dazu, wie finde ich das? Und ich denke, dass da sehr, sehr viel Wahrheit dran sein muss, weil die Masse von Leuten, die sich im Prinzip hinter ihm positionieren, die ist ja relativ klein. Und wenn sie sich positionieren, auch jetzt nicht besonders stark in dem Sinne, ich kann beweisen, dass der nicht so ist, sondern wir haben nicht diese Erfahrung gemacht, aber es gibt halt eine große Flut von anderen Leuten, die halt genau dieses Verhalten halt einfach auch darlegen können. Und ich denke mir schon, dass das so stattgefunden hat. Und ich glaube, man kann es im Prinzip auch sagen, dass der Typ irgendwo auch ein Opfer dieser ganzen Industrie ist. Ich meine, das schmälert jetzt nicht das, was er getan hat. Der ist dafür selber verantwortlich.
Aber das erklärt es vielleicht ein bisschen.
Naja, ich sag mal, wenn du irgendwo in diesem Business unterwegs bist und auf dem Level, wo er natürlich stattgefunden hat, ne, dann gelten da ganz andere Regeln. So, du bist in einem anderen Universum. Wenn du Bock auf eine Line Koks hast, dann rufst du ein Taxi an und lässt dir das liefern, wie wir eine Pizza bei Lieferando bestellen. Und ich glaube, wenn du auf so einer Ebene unterwegs bist, dann tun sich da auch ganz andere Abgründe auf, weil du halt einfach keine Regeln mehr hast.
Ja.
Ne? Und ich glaube, das ist einfach... Gelten. Ja, also ich meine, ich habe es ja auch schon sehr, sehr oft gesehen auf Touren oder Festivals, was da teilweise wirklich bei den großen Künstlern stattfindet. Ne? So, also alleine, was da für eine Macht hintersteht. Und wie gesagt, ich glaube, dass er ab einem bestimmten Punkt einfach komplett den Bezug zur Realität verloren hat. Ne? Und ja, so sieht's aus. Also das ist im Prinzip so keine Rechtfertigung, sondern einfach meine Erklärung, warum es dazu gekommen ist, weil man sich natürlich immer fragt, wie kann es dazu kommen?
Ja.
Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich möchte dem halt einfach keine Repräsentationsfläche bieten, weil es natürlich total scheiße ist, was passiert ist. Und,
ist ja auch richtig so.
Ich höre die Platten nur noch in meinem stillen Kämmerlein.
Aber, ja, verstehe, okay.
Genau.
Mit bisschen schlechtem Gewissen.
Genau. Ja, tatsächlich schon. Ist es so, ne? Aber wie gesagt, also ich kann da nicht den Künstler von der Kunst trennen.
Sind dir noch andere Künstler flöten gegangen durch ihr Verhalten? Also irgendwelche Lieblingskünstler, die du hattest oder Bands, die dir wichtig waren, die jetzt, also muss man jetzt nicht mal sagen, ob es jetzt öffentlich wurde oder weil du mal so Sachen mitgekriegt hast einfach?
Gute Frage. Wen fand ich denn komisch? Danny Filth fand ich komisch. Aber den habe ich auch besoffen irgendwo auf dem Flughafen mal angequatscht. Ich glaube, ich glaube, der fand mich komisch. Ich fand ihn noch komischer, obwohl ich betrunken war, weiß ich noch. Aber das war, nee, eigentlich nicht so wirklich. Also es gab tatsächlich sehr, sehr viele positive Beispiele, wo man im Vorfeld gesagt bekommen hat, dass die Leute total verstrahlt sind und totale Arschlöcher sind. Und dann setzt du dich aber mit diesen Menschen mal auseinander und merkst, dass das eigentlich total coole Leute sind. Ne? Müsste ich jetzt wirklich nachdenken, welche Negativbeispiele ich da benennen könnte. Aber ich glaube...
Da gibt es ja vielleicht auch keine schlimmen. Kann ja auch sein.
Oh, die gibt es mit Sicherheit. Okay, Kendrick Lamar.
Kendrick, nein.
Kendrick Lamar. Also, oh. Ja... Ich habe den angesprochen, aber er wollte nicht mit mir reden, weil ich keinen Weed dabei hatte. Ich hätte es wissen müssen, aber ich fand es schon ein bisschen doof. Hätte er mir doch sagen können.
Weißt du? Echt so?
Egal. Ich war dann trotzdem bei ihm später in der Menge und habe ihn beschimpft. Aber bin trotzdem abgegangen.
Muss
war auch an dem Abend, wo ich auf dem Lichtcase zum Bus geschoben wurde.
Ah, ja, okay, sehr gut. Ja. Jetzt wird ein Schuh draus.
Sushi, ich habe noch ein weiteres Interview gelesen, da habe ich ein hervorragendes Zitat rausgeholt, das ist auf Englisch.
Oh.
Ich will dich kurz zitieren, damit ich es nicht falsch erzähle.
Ja.
I've been doing music since I was 15 years old, but I'm the kind of guy who will do 50% and then say I will finish it later.
Ja.
Wie hast du es mit dieser selbst, mit dieser Philosophie geschafft, trotzdem dieses Ghost Kid so auf die Straße zu kriegen, so dass man jetzt sagen kann, okay, im Juli spielen wir ein Festival in Tschechien.
Ich glaube, die Philosophie hat sich einfach nur verlagert. Ich mache immer noch 50% und den Rest später. Aber die 50% von heute sind die 150% von damals. Das ist, glaube ich, der große Unterschied.
Sehr geile Antwort. Finde ich super. So ja, heißt die Folge. So. Okay. Die 50% von heute sind die 150% von damals. Das finde ich super. Das
ist voll philosophisch, ne? Da kommt mal ein Abi von 3,8 da raus, kannst mal sehen.
Geil. So, ich würde gerne kurz, dass wir das nicht übergehen, während wir hier im Fluss sind, ein paar der Instagram-Fragen dazwischen schieben.
Yo.
Do it.
Ja. Hier sind wir an dem Punkt angekommen, dass wir selbstverständlich wieder auf das Thema Eskimo Callboy zu sprechen
Willst
kommen.
Du auch sagen, wer die Fragen gestellt hat? Da freuen sich die Leute vielleicht, wenn sie das hören in der Folge.
Nee, das kann ruhig schon anonym sein.
Kommt vielleicht auf die Frage an. War nur so eine Idee.
Ich schau mal rein, warte, ich muss kurz hier...
Du kannst die auch alle taggen und dann freuen die sich vielleicht.
Das stimmt.
Das ist eine gute Idee. Stimmt, das machen wir. Moment, ich muss mal hier weiter runterscrollen. Wir haben echt viele gute Fragen bekommen. Die allererste Frage, sehe ich gerade, ich erinnere mich, ist von Japo. Und da steht, wann schickst du eigentlich deinen Pass an Dominik? Müssen wir nicht beantworten.
Doch, das beantworten wir. Und die Antwort ist, wenn er endlich anfängt, im Stehen zu Hause zu üben.
Wow.
Das war unter der Gürtellinie, aber du hast recht.
Habe ich letztens gesehen. Weißt? Ich dachte, ich gucke nicht richtig.
Showproben.
Ja.
Wir haben
da soll sich Jappo vielleicht mal unsere letzte Folge anhören.
Stimmt, der Drecksack.
Ja.
Das wird passieren.
So. Ich sehe das schon kommen, weißt du? Der wird die Gitarre unterm Kinn spielen. Pass mal auf.
Das ist rum. Das darf man nicht, wenn man nicht bei The Hirsch-Effekt spielt.
So kurze Gitarrengurte gibt's gar nicht für so kleine Menschen. Pass auf, ich habe eine Frage von Timo. Wie geht man damit um, wenn man ein gewisses Niveau erreicht hat und dann erst wieder kleine Brötchen backen muss? Wie ist das für dich persönlich?
Schwierig. Also ich muss ganz ehrlich auch sagen, es war sehr, sehr schwer, sich daran zu gewöhnen. Also nicht, weil ich es nicht wertschätze, sondern einfach, weil ich was anderes gewohnt war einfach, ne? Und es war, ich habe mich nie zum Beispiel, ich sag mal Spotify zahlen. Spotify ist ja heutzutage das Neueste,
die neue Währung.
Die neue
Benchmark
Währung, genau.
Für alles.
Richtig, so, zum Kotzen, aber ist halt so. Und wir hatten ja immer ein Spotify-Profil, ich habe da aber nie einen Artist-Zugang gehabt, ich habe mich da nie drum geschert, ich wusste nicht, was monatliche Hörer sind, gar nichts. So, und jetzt machst du auf einmal alles selber, hast du diese Zahlen noch nie angeguckt und denkst dir so, okay, warum ist das denn jetzt nicht so krass? Und ich brauchte eine ganze Zeit, bis ich erstmal verstanden habe, also du fängst bei Null an, du machst dir ein neues Profil auf und du vergleichst dich jetzt mit deiner Ex-Band, wo wir 10 Jahre lang eine Basis aufgebaut haben, mit jedem neuen Album immer eine andere Zuhörerschaft und eine neue Zuhörerschaft dazu gewonnen haben. Du kannst überhaupt nicht auf diesem Level stattfinden. Das ist unmöglich. Ne? Okay, außer du machst jetzt irgendwie Rap oder was. Aber es ist, das musste ich für mich erstmal realisieren, um das zu verstehen. Am Anfang habe ich auch diesen großen Fehler gemacht, mir die Instagram-Insights anzugucken und zu versuchen zu verstehen. Oder habe versucht zu verstehen, okay, warum hauen denn jetzt die Leute ab und warum kommen denn jetzt wieder welche und sowas. Das darf man nicht machen.
Also, da wird keiner glücklich, glaube ich.
Da wird niemand glücklich. Nee, aber ich muss wirklich sagen, ich musste mich an diesen Zustand erstmal gewöhnen, um das einzukategorisieren. Das ist immer noch schwierig. Das liegt aber mittlerweile an Corona, weil normalerweise haust du eine Platte raus, gehst auf Tour, kriegst direktes Feedback von den Leuten auf den Shows und so weiter. Ziehst dann mal 2 Touren durch, schreibst vielleicht am neuen Album. Und jetzt ist es gerade alles so in der Schwebe auch. Wo man gar nicht so richtig weiß, wo geht das denn jetzt hin? Wie viele Leute mögen das denn tatsächlich?
Und wie viele kommen tatsächlich?
Wie viele kommen tatsächlich? Das ist auch immer so eine Sache, ne? Aber das war schon schwierig, sich daran zu gewöhnen.
Mhm. Das glaube ich. Ich meine, also wir wollen es ja nicht runterbuttern. Dennoch hast du es geschafft, während Corona ohne eine einzigen Show mit sozusagen nur visuellem Auftritt auf Social Media dir eine Fangemeinde oder eine Followergemeinde von, ich glaube, über 40.000 Menschen.
Ich wollte gerade sagen, du hast gesagt, du hast bei null angefangen, aber im Vergleich zu vier Menschen ist das immer noch bei 150, ne?
Also bei Instagram habe ich nicht bei null angefangen. Da habe ich natürlich also mein normales Profil in das Artist-Profil umgewandelt. Aber ich glaube, ich habe bei irgendwie um die 20 angefangen. Also da ist schon eine ganze Menge dazugekommen. Und ich bin da auch total dankbar für. Also nur trotzdem ist es natürlich, na klar, man vergleicht sich trotzdem immer irgendwo damit, auf welchem Level war es vorher und auf welchem Level ist es jetzt. Aber man muss das irgendwie für sich mal einkategorisieren und verstehen, dass das, was da jetzt stattgefunden hat, halt super geil und geil, super ist eigentlich so, ne? Dass man, dass das alles gut ist. Aber da sind wir
so
wieder bei einem weiteren Problem. Man zerdenkt die Dinge 10-mal mehr, wenn man alleine dafür verantwortlich ist. Und ich meine, wir haben ja auch im Raum, jetzt stellen wir ja gerade das ganze Live-Set ab zusammen. Und das war dann auch immer so, oh was, so teuer ist das alles? Okay, wusste ich gar nicht.
Sicher, klar, ja? Also, du musst dich jetzt um alle Aufgaben kümmern, die sonst brüderlich geteilt werden. Ne? Du bist in alle Themen involviert, in Booking, Management, Labelarbeit, sei es die Technik, die man dafür braucht, sei es die Show zusammenstellen. Du hast erzählt, morgen wirst du mit Malte zusammen, unserem Lichtdesigner, das Bühnensetup verkabeln. Du wirst LED-Stripes in irgendwelche Bühnenprops und Deko-Elemente einbauen.
Ja, das habe ich ja schon mal gemacht.
Voll involviert.
Ja, also sowas habe ich ja schon mal gemacht. Das habe ich damals zum Beispiel, ich habe ja mal für Caliban ein Video gemacht. Da haben wir das, da habe ich denen auch so ein Leuchteschildchen gebaut. Deshalb weiß ich, wie das geht. Damals bei Eskimo hatten wir auch dieses dicke X. Das ist eigentlich immer dasselbe Prozedere und ist jetzt nicht so richtig schwer. Aber ja, wenn es halt um so live-spezifische andere Sachen geht, ne, habe ich mich sehr gewundert, wie teuer das alles ist und dass das jetzt mal eben schnell alles an den Start gebracht werden muss. Und vor allen Dingen, was noch alles dazu kommt, das sind ja auch so Dinge, die gar keinen Spaß machen, weißt du? Wenn du mir sagst, ja Sushi, wir brauchen nochmal ein Multicore-Kabel. Okay, ist hässlich, wiegt viel und ist teuer. Warum brauchen wir das denn? Macht keinen Spaß.
Ist das denn auch so teuer?
Genau. Ja, aber es ist wirklich so, also das ist halt auch so ein Ding, wo ich mich echt gewundert habe, weil sich das natürlich andere Bands über 10 Jahre anschaffen und du musst dann jetzt auf einmal, okay, das auf einen Schlag machen, damit du es auf einem vernünftigen Level umsetzen kannst, ne?
Das macht es nicht zwingend leichter, weil du halt auch nicht bei null einsteigst, sondern halt schon bei 120 und dementsprechend ist halt auch dein Invest jetzt nicht nur finanziell, sondern auch zeitmäßig und aufwandsmäßig halt auch bei 120, ne? Du bist jetzt
also
halt
man
auf
muss
einmal
schon
Chef.
Ja, man muss schon sagen, ich habe mir auch die denkbar schlechteste Zeit natürlich ausgesucht, um das an den Start zu bringen und schwierig.
Naja,
also das
ist viel
zusammengekommen.
Das finde ich nicht mal. Ehrlich gesagt, glaube ich, ist es gar nicht schlecht, dass du so viel Zeit hattest, das auf die Straße zu bringen. Angenommen, dieser Festivalsommer dieses Jahr wäre schon regulär gelaufen mit deinem Album-Release letzten Herbst, dann hättest du, wenn du diesen Festivalsommer mitnehmen wollen mitgenommen hättest, ja schon viel früher mit dem allen am Start sein müssen. So gesehen,
ja,
glaube ich, ist es, was das Organisatorische angeht und so weiter, eine gute Sache. Natürlich kommt kein Geld rein über diese Zeit. Das ist absolut klar.
Das ist der größte Faktor, weil hätten wir einen regulären Betrieb gehabt, dann muss man ja auch ganz ehrlich sagen, wäre es so gewesen, dass gewisse Positionen, wo man jetzt halt mit den Zähnen knirschen muss und sagt, okay, schwierig, dass das gar kein Thema gewesen wäre. Ne?
Ja.
Und ich sag mal, ja, hätten wir jetzt schon vorher Shows gespielt, dann würde ich vielleicht jetzt schon in der Klapse sitzen, aber trotzdem wirklich sein. Also dann wäre es trotzdem entspannter. Nein, aber ja, das kann man immer von zwei Seiten sehen. Was aber definitiv halt ein Problem ist, ist eben dieser Impact, der eigentlich mit dem Album-Release kommt, den konnte man einfach nicht mitnehmen. Und das ist ärgerlich. Mhm. Ja. Weil jetzt fängt man so gefühlt schon wieder ein bisschen bei Null an. Ne? Also
ja, das stimmt. Klar, diese Reibung, die du produziert hast mit dem Release, die ist natürlich so ein bisschen abgeflacht und du musst die Leute neu catchen. Aber ich bin mir sicher, spätestens wenn Live-Shows gehen, wenn die Leute sehen, okay, krass, das sieht fett aus, das klingt fett, dann wird das auch wieder steil nach oben gehen. Also sei es jetzt plump ausgedrückt in Merch-Zahlen, sei es in Gagen etc., das wird ja alles dann anlaufen, wenn du das lieferst, was die Leute erwarten. Und da bin ich mir sicher, soweit ich die Show kenne, ich bin ja involviert, dass das eine Show wird, die die Leute wegblasen wird. Und dass wir einen absolut legit Headliner-Slot spielen bei der ersten Show. Und das wird nicht so ein, aha, okay, er hat jetzt mal probiert und hat so ein bisschen gemacht und so, sondern das wird von Tag 1 fett. Und das wird einen Impact haben, 100%.
Ich glaube, das Set ist zu kurz für die Show, by the way.
Hab ich auch gedacht, als ich die Setlänge gesehen habe. Aber das kriegen wir hin. Dann musst du halt deine diese Feature-Songs alle irgendwie doppelt spielen. Da gibt's welcher Song war
das? Du musst ein technisches Problem forcieren. Das du musst über ein Kabel stolpern, so ganz doof, einmal kurz. Das kriegst du hin, oder?
Das kriegen wir hin, auf jeden Fall. Ich erinnere dich dann dran, wenn du mich zusammenscheißt.
Nee, ist schon okay.
Hast du noch was Fragen?
Ich habe fantastische Fragen. Eine Frage ganz kurz, musst du nicht beantworten. Wann gibt es denn endlich mal ein Konzert in Rheinland-Pfalz? Das klingt so, als hätte es schon Dutzende überall sonst gegeben. Aber es wird im Dezember bestimmt sicherlich eins in Rheinland-Pfalz.
Ist das so? Ich weiß nicht mal, was Rheinland-Pfalz ist. Alles, was außerhalb von NRW ist, da muss ich immer gucken, was dazu gehört. Was sind denn da so für Städte?
Was ist Rheinland-Pfalz?
Kaiserslautern.
Kaiserslautern, weiß ich nicht, ob das draufsteht. Aber ich bin mir sicher, dass wir da in der Ecke Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen sind wir auf jeden Fall vertreten. Also an die
Moment. Wiesbaden ist an der Grenze zur Pfalz zumindest.
Blacktastic666 hat diese Frage gestellt. Für dich, liebe Dame, hiermit hast du sie beantwortet bekommen.
Okay. Irgendwann.
Nächste Frage von Instagram. Arbeitest du schon an neuer Musik? Wird es, wenn Corona rum ist, wieder ein neues Album geben?
Ja, also ich bin so halb dran, sag ich jetzt mal, weil du weißt ja selber, Dominik, wir müssen gerade noch viel vorbereiten und da ist irgendwann die Birne auch alle. Aber ich gucke jetzt mal nach. Das ist nämlich ganz interessant. Ich habe tatsächlich, also ich nehme immer Sprachnotizen auf, leisten Chorus oder sonst was. Und ich habe 1919 Voice Memos auf meinem Handy.
Oh, wow.
Die ich alle irgendwann mal. Ja.
Alter.
Wie viel Speicherplatz hast du?
Pass auf, das zum Beispiel hier. Das habe ich gerade. So was reicht mir dann. Weißt du, sowas mache ich dann da immer rein.
Mhm.
Und da baue ich dann einen Chorus drauf, weil ich fange ja meistens mit einem Gesang an.
Mhm.
Und das klingt natürlich jetzt scheiße, aber das wird super.
Sag mal, wenn der Song fertig ist, hätten wir gerne den Vergleich von dieser Sprachnachricht zum fertigen Song.
Aber ich kann doch mal gucken, ob ich alte Skizzen noch auf dem Handy habe.
Oh, das wäre auch geil.
Das wäre richtiger Exclusive-Shit.
Das wäre der Hammer.
Das wäre Exclusive-Shit. Ich kann mal gucken. Wir haben irgendwann mal This Is Not Hollywood eingesungen und nach 10 Bier habe ich den komplett in einem One-Take eingeschrieben. Also nicht so, wie er war. Aber da müsste ich jetzt ganz weit zurück. Aber du, da geht. Also das ist, wenn man die Skizzen der Songs hört, ist das schon manchmal sehr überraschend, was daraus geworden ist.
Mhm. Nächste Frage von Melanie. Ich glaube, sie heißt Melanie. Es ist ja irgendwie abgekürzt. Mich würde mal so ein typischer Tagesablauf von Sushi interessieren, wie er jetzt vor seinen Shows stattfindet.
Boah.
Domme, weckt ihn?
Nee, tatsächlich nicht. Also
wenn der aufsteht, bin ich in der Mittagspause.
Also wenn wir jetzt von einem Tagesablauf ausgehen, dann heißt das, ich gehe an diesem Tag um 2 Uhr ins Bett, stehe um 10 Uhr wieder auf, wenn ich es schaffe. Ohne Kaffee geht gar nichts. Ich bin voll die Leiche. Und meistens gucke ich dann, also drehe ich mich so rechts zur Seite und gucke auf mein Handy, kriege schlechte Laune, weil ich wieder irgendwelche Sachen vergessen habe gerade, obwohl ich sie eigentlich weiß. Dann nehme ich mir meistens vor, dass ich etwas mache. Und dann kriege ich 1000 Anrufe, renne durch die Wohnung. Also bis ich unter der Dusche stehe, ist 2 Uhr. So. Ja. Und ich nehme mir dann meistens immer vor, Sport zu machen und vielleicht nochmal was einzukaufen. So klappt gerade alles nicht. Und meistens ist dann irgendwann abends so dieses Loch da, wo ich dann tatsächlich im Moment in den Raum fahre und nochmal singen übe und schreien und all den ganzen Kram. Weil ich habe ja jetzt wirklich 1,5 Jahre einfach keine Showroutine gehabt. Ne? Also ich meine, im Studio die Sachen einzusingen, du machst dann punktuell mal eine schwere Stelle. Die machst du auch 10 Mal, ohne dass das passiert. Dann ziehst du auch mal 5 Stunden durch, aber es ist nicht zu vergleichen mit diesem, selbst wenn es nur 45 Minuten sind, Durchballern eines Sets. Und vor allen Dingen, wenn du nicht die Routine hast von diversen Live-Shows. Das ist was ganz anderes. Und genau das ist das, wo ich gerade dran bin. Weil ich natürlich auch nervös bin und will, dass es irgendwie gut wird.
Wieder ein guter Vergleich zu unserer letzten Folge. Das bestätigt uns zum Glück. Da freue ich
mich
gerade.
Richtig.
Das stimmt. Aber auf der anderen Seite musst du ja auch mal auf die Schnauze fallen. Also es kann ja auch nicht immer gut sein. Ne? Denn dazu muss ich sagen, ein ehemaliger Bekannter von mir, der hat mir mal den allerwichtigsten Hinweis gegeben, den ich immer noch im Kopf habe. Das war der Ole Feltes, der Sänger von Fire in the Attic damals.
Oh, geile Band.
Ja, guck mal. Kennen wir ja alle noch.
Richtig geile Band.
Ja. Und bei ihm war es so, er hat mal gesagt, ey, weißt du was, weißt du, wie oft ich meine Stimme verloren habe? Er hat gesagt, irgendwann habe ich mal geschnallt, es ist total egal, wie du singst, es ist wichtig, wie du da stehst. Weil die Leute merken nicht, ob du schief singst, die merken aber, wenn du unsicher bist. Und das war so der wichtigste Hinweis, den ich von ihm gekriegt habe. Und deshalb irgendwo denke ich mir auch, weißt du was,
gezahlt haben sie ja schon.
Nee, ach, der Sushi ist immer, das ist immer das Gleiche. Sushi, du denkst immer, das wird Kacke, aus genau den Gründen, die du selber gerade erörtert hast. Lass dir gesagt sein, du weißt es selber, du hast um dich rum, auch wenn es ein Soloprojekt ist, eine Band, die fett am Start ist, du hast da Leute mit dabei, die sich echt um Dinge kümmern. Dieses ganze Projekt rollt fantastisch. Aber ehe ich es vergesse, du hast gerade eben Thema Sport angesprochen. Ja. Und da würde ich gerne eine Anekdote aus dem Proberaum, als wir da zusammen waren, erzählen. Da habe ich irgendwas am Laptop gemacht und höre so im Hintergrund, wie Sushi sich was zu essen bestellen möchte. Und da höre ich das Zitat, den Döner-Teller gibt es ja gar nicht mit Soße Hollandaise überbacken.
Ja.
Wie ist das? Wie diszipliniert bist du aktuell? Bringst du dich in Shape? Wie funktioniert das vor den ersten Shows als Sänger, als Solokünstler?
Also, der Döner-Teller mit Soße Hollandaise ist der folgende Grund. Ich mache im Moment, ernähre ich mich halt so relativ viel ketogen.
Mhm.
Und das heißt, ich verzichte ja auf Kohlenhydrat, also nahezu komplett. Ne? Mhm. Deshalb kann ich mir auch einfach mal einen Döner-Teller mit Soße Hollandaise reinzimmern.
Den es dann ja leider nicht gab.
Den es dann leider nicht gab, ja. Aber genau das mache ich gerade und deshalb, ich nehme dadurch nur ab, auch wenn es sehr ungesund ist. Also was heißt ungesund? Es sieht jetzt ungesund aus. Ich weiß nicht, wie ungesund 5 Bratwürste mit Mayo sind, aber du nimmst halt wirklich ab davon. Es ist so.
Ne? Wir machen einen richtigen Trimm-Dich-Pfad auf Tour, sage ich dir.
Können wir machen, ich bin dabei.
Stani wird das anleiten.
Ist der packed?
Der ist schon gut in Shape, gell? Stani, also ich habe ihn jetzt noch nicht nackt gesehen, aber es wirkt so, als sei der echt gut in Shape.
Der hat einen guten Stoffwechsel einfach.
Ja, sehr gut.
Kommt vom ganzen. Ich habe den Stani. Das Ding ist, entweder ist der Stani, entweder ist der mehr so ein Lauch oder er ist komplett durchtrainiert. Also nur diese beiden Zustände gibt es. Finde ich jetzt beides okay. Ist nicht wie bei uns, weißt du, so. Wo du nur eine Pizza einmal von der Seite anguckst und direkt das so auf deinen Bauch übergeht.
Nicht wie bei normalen Menschen.
Richtig.
Das sind die polnischen
Gene. Es gibt halt diese Leute. Ja, weiß nicht.
Ich habe hier noch eine finale Frage aus Insta. Ist es denkbar, dass du mit Eskimo Callboy in irgendeiner Form zusammenarbeitest? Du als Feature oder andersrum? Jemand von denen bei dir als Feature?
Oh, wow, das ist eine Frage.
Da habe ich mir extra so eine Antwort zurechtgelegt. Warum sollte ich denn ein Feature machen, wenn ich schon 10 Jahre getan habe davor? Also wenn man wissen will, wie ich auf einem Eskimo-Song klinge, dann mach das doch einfach bei Spotify an.
Das ist
und richtig. Nee, das wird nicht dazu kommen, weil wir uns einfach auseinandergelebt haben. Muss man jetzt mal ganz offen sagen, so.
Okay.
Von daher, es wird wahrscheinlich nicht.
Vermutlich nicht zu einer Zusammenarbeit kommen.
Ja, wir haben ja 10 Jahre zusammengearbeitet. Irgendwann brauchst du nicht mehr.
Weißt du? Ja, das interessiert die Leute, scheinbar.
In Urlaub kann man noch zusammengehen, aber Platte muss nicht sein.
Ja.
Ich würde gerne, um diese Frage nicht zu vergessen, auch wenn sie vielleicht von ein paar Antworten schon abgedeckt war, aus unserer Patreon-Gruppe noch stellen. Nach 10 Jahren Eskimo Callboy, jetzt absolute Befreiung im Sinne von künstlerischer Freiheit oder auch viel Sentimentalität dabei?
Nee, überhaupt nicht. Also Sentimentalität auf gar keinen Fall. Also ich meine, es hat ja einen Grund gehabt, warum ich letzten Endes gesagt habe, okay, das ist es nicht mehr, das ist nicht mehr das, womit ich mich identifiziere, das ist nicht mehr die Art und die Art von Kunst, die ich machen möchte. Von daher überhaupt nicht sentimental. Also wir hatten viele tolle Momente und die kann mir auch keiner mehr nehmen. Aber jetzt ist einfach ein neues Kapitel angebrochen, auf das ich mich freue. Und was ich halt auch selber, ja, im Prinzip selber lenken kann. Ein ganz, ganz, ganz großes Stück. Ne? Und keine Sentimentalität.
Verstehe ich. Kann ich nachvollziehen.
Ach, warst du dabei?
Nee, aber ich kann es mir gut vorstellen, wenn es Gründe gibt, dass sich die Wege trennen. Und
das
man
ist
bewusst
ja wie am Ende einer Beziehung.
Genau.
Es ist ja auch einer. Genau.
Man mag sich, man respektiert sich, aber man muss jetzt nicht zwingend Kaffee trinken gehen.
Zum Geburtstag noch eine Nachricht aus Höflichkeit.
Ah, immer kurz.
Ja, du weißt doch, wie das ist. Gerade im Pott ist es ja auch immer so, jo, wir gehen nächste Woche mal einen Kaffee trinken und ein halbes Jahr später sagst du dasselbe wieder. Also manchmal
du trinkst den Kaffee
auseinander.
Aber
du trinkst den Kaffee aber nicht, genau. In dem Moment nicht. Nein, aber es ist, wie gesagt, das sind halt auch so, die Interessen sind da auseinandergegangen. Also es lag jetzt auch nicht zwangsläufig am Split zum Beispiel, aber mit einigen Leuten hat man dann halt noch was zu tun. Ich habe zum Beispiel mit David noch relativ viel zu tun, aber mit dem Rest halt nicht, weil man auch einfach, man hat so viel Zeit miteinander verbracht und vielleicht kommt man dann irgendwann zu dem Punkt, wo man aber auch einfach auf der freundschaftlichen Ebene so keinen Mehrwert mehr hat. Ne? Auch so böse das immer klingt. Aber du bist halt. Manchmal ist das so.
Klar, nachvollziehbar. Ich sehe gerade, wir nehmen schon eine Stunde auf. Wir kommen langsam zum Ende.
Ja, mir ist noch was aufgefallen. Oder noch eine Frage hatte ich mir vorher noch aufgeschrieben, bevor mir vorher noch was eingefallen ist. Wir haben ja gerade in unseren ersten Folgen den Leuten immer probiert, ein bisschen Wissen zu vermitteln, indem wir von unseren Fails berichtet haben.
Oh,
und jetzt, okay. jetzt eine Frage an dich. Erstens, also du kannst es auslegen, wie du möchtest. Wo warst du so richtig unprofessionell, wo man vielleicht was draus lernen kann oder was vielleicht auch einfach witzig war?
Okay. Wo fangen wir jetzt da an? Wo war ich unprofessionell? Sollen wir damit mal anfangen?
Ja, sehr gerne. Ich habe gerade eine Nachricht gekriegt, dass wir während dieser Aufnahme der Folge einen neuen Patreon bekommen haben.
Habe ich gerade Steffi K. richtig gelesen, ne?
Richtig, ja.
Hey, dann herzlich willkommen, Steffi K.
Hallo Steffi K., du bist direkt in der Folge drin. Sau gut, schön, dass du am Start bist. So, sorry, Sushi.
Jetzt. Nee, alles gut. Ich muss sowieso noch überlegen, was war denn richtig unprofessionell von mir?
Irgendwas mit besoffen auf Cases rumliegen oder sowas?
Nö, das ist entspannt.
Du, ich habe schon so viel, also eigentlich habe ich mich die meiste Zeit immer unprofessionell verhalten, muss ich sagen. Mhm. Aber anders mal, ich meine, dafür muss man ja erstmal definieren, was jetzt professionell
okay, dann eine kurze, nach deiner Definition.
Dann eine kurze Zwischenfrage. Glaubst du, dass ein ab einer gewissen Größe ein Status vor Unprofessionalität schützt, weißt du, dass man sich es vielleicht ab einem gewissen Punkt erlauben kann?
Gute Frage. Ist es legitim, als Rockstar Dinge zu machen, die als kleine Band vielleicht kacke sind?
Oder machst du dich nur doppelt lächerlich?
Definitiv. Also, was ich da teilweise schon für Sachen erlebt habe. Ja. Aber ich sag mal, Thema Unprofessionalität. Ich meine, selbst wenn die Leute jetzt Dinge tun, die vielleicht verwerflich sind, und damit rede ich jetzt nicht von wirklich verwerflichen Sachen, sondern sich einfach unprofessionell in dem Sinne verhalten, wenn sie zum Beispiel besoffen sind und im Beisein einer Person, die vielleicht ein bisschen mehr Einfluss hat als die Person selber, einen Scheiß zu erzählen, sowas halt, ne?
Oh, cool. Mhm.
Ja, aber es ist alles, ja, also ich glaube, ab einem bestimmten Level wird dir halt, kannst du dir einfach viel mehr leisten. Mhm. Weiß ich, weil wir da mal auf dem Festival mit 187 Straßenbande gespielt haben und also der Backstage hat später dem gehört und allen anderen, die auch dabei waren. Also ich fand's eher bewundernswert, weil ihr wisst ja auch, wie das auf dem Festival ist. Gästeliste ist da im Prinzip eine Utopie. Ne? nicht für 187 Straßenbande. Die hatten später 30 Leute im Backstage. Mhm. Und das war für mich dann auch so, okay. Na gut, ich als Security würde die auch nicht rausschmeißen wollen.
Abgesehen, du hast auch ein Messer.
Die haben halt auch im Artist-Bereich gekifft und alles. Also was man denen nicht vorwerfen kann, ist, dass die nicht kredibil sind. Die ziehen es halt durch. Ne? Aber ein Mann, so ist das da. Und ich denke, wenn du ein gewisses Level erreicht hast und natürlich auch dementsprechend Geld generierst, ist es egal.
Entschuldet das einiges.
Ich glaube, ja, ich meine, gut, wenn ich jetzt dein Auto anzünde, aber es mir leisten kann und sage, hier, ich habe jetzt dein Auto angezündet, habe ich Bock drauf, so, aber ich kaufe dir jetzt einen neuen Audi, dann ist ja auch egal. Das ist das, was ich meine. Irgendwann tauchst du in so ein Universum ein, da gibt es keine normalen Etikette und Verhaltensregeln mehr.
Ja, das stimmt. Ja. Gibt es andere Grenzen.
Ja. Aber wo habe ich dich denn unprofessionell verhalten? Überlege ich jetzt gerade.
Das kommt noch, das wird noch auf dich zukommen, Sushi.
Okay.
Wir können ja daraus so ein Follow-up machen, vielleicht nach eurer ersten Show.
Ja, genau. Also es gibt eine Situation, da habe ich mich wirklich unprofessionell verhalten. Ich überlege, ob ich das jetzt gerade erzählen soll.
Ihr könnt es auch wegpiepen.
Der Miri bastelt immer ganz lustige Nieser über Namen. Also es ist
okay. Du kannst sie erwähnen.
Okay, ich erwähne es. Ja, also pass auf, das war so, ich war mit der letzten Platte, die wir geschrieben haben, überhaupt nicht zufrieden. Ich fand die wirklich nicht gut. Na? Und ich bin ein Mensch, ich kann das dann nicht wegnegieren. So. Das war auch immer, muss ich auch ehrlich sagen, wir haben auch damals manchmal Vocals vom Band gehabt und so weiter. Und wenn dann Leute zu mir kamen und immer gesagt haben, ey, boah, mega geile Chance, voll gut gesungen, habe ich gesagt, ich habe nicht gesungen. So, ich bin dann so, weil ich kein Lob für etwas bekommen möchte, was ich nicht gemacht habe. Naja, und wir hatten dann eine Listening-Session und ich fand die Platte insgesamt bis auf ein paar Songs überhaupt nicht gut, was vielleicht auch dazu geführt hat, dass ich mich nicht mehr so wohl gefühlt habe. Wir hatten eine Listening-Session und ich habe mich dann ein bisschen weggelötet vielleicht.
Ganz kurz, Listening Session. Willst du das kurz erklären für all jene, die es nicht wissen, was das ist?
Im Prinzip sitzt du da, hörst deine eigene Platte mit ganz vielen Presseleuten und so weiter und ja, erzählt so ein bisschen was darüber. Und da ich das nicht so geil fand, habe ich mich da einfach mal so ein bisschen komplett weggelötet. Und das heißt dann, ist dann später darin geendet, dass ich mich komplett von meinen Label-Leuten ich habe dann halt meine eigene Platte komplett zerrissen.
Mhm. Am großen runden Tisch mit vielen wichtigen Presseleuten.
Im Prinzip habe ich das, ja. Mhm. Also ich fand es irgendwo, es war halt auch ehrlich, ich muss dazu sagen, ich habe es auch begründet und so weiter, warum und weshalb. Ne? Aber in der Situation, ich habe mich dann auch später entschuldigt, weil das war einfach, das macht man einfach nicht. Ne? Also, nee, macht man nicht.
So, aber es musste raus in dem Moment.
Es musste raus in dem Moment, es war irgendwie so, okay, jetzt ist die Bombe geplatzt, jetzt wissen alle, was ich wirklich davon halte. Also irgendwo war es auch ehrlich, aber es gibt halt gewisse Momente, wo man das einfach besser für sich behalten sollte. Und das war dann so, ich habe am nächsten Tag angerufen, okay, Entschuldigung, ich war wohl gestern ein bisschen zu offen und ein bisschen zu betrunken.
Unangenehm.
Ein bisschen unangenehm, ja.
Das ist ganz lustig, weil ich habe tatsächlich jetzt schon öfter also wenn es irgendwo um Eskimo Callboy ging oder so, als du noch Teil davon warst, hat man ganz oft Leute sagen hören, ja, aber Sushi hat ja gesagt, er findet das eh nicht cool und er wird ja eigentlich ganz gerne was total anderes machen. Vielleicht ist das ja daraus resultiert, dass sogar ich als Nicht-Eskimo Callboy-Hörer das dann sogar mitgekriegt habe. Mhm. Also es hat dann doch einen Impact hinterlassen wohl.
Ja, wie gesagt, also letzten Endes eine ganze Zeit, also wir haben ja auch unseren Stil dann mal so über die Jahre so ein bisschen angepasst. Also wie schon gesagt, es war schon eine gute Zeit, nur am Ende, wie gesagt, wollte ich halt einfach etwas anderes und so, konnte mich nicht mehr so richtig damit identifizieren, deshalb so ist es zu Ende gegangen. Also ich würde aber trotzdem, das war immer ein Teil von mir, ich stehe da auch nach wie vor hinter, also rückblickend betrachtet. Und finde das jetzt auch alles nicht scheiße, was wir da gemacht haben, so, außer wie gesagt, wenn ich was scheiße finde, dann sage ich das auch. Aber ja, so ist das halt. Ne?
Ich bin der Meinung, dass du mit dem, so auch wie du es jetzt nochmal dargestellt hast, wie du zu dem Ganzen standest und in welcher Situation du persönlich emotional warst, dass es der Schritt, den du jetzt gegangen bist, dass das das Allerbeste ist, was du hättest machen können. Mhm. Dass du jetzt das machst, worauf du Bock hast und dass du auf dem aufbaust, was du dir bereits aufgebaut hast. Und ich denke, man sieht jetzt schon, dass das fruchtet, dass das funktioniert und das wird, ich bin mir sicher, für dich, wenn man in 2 Jahren dann nochmal drüber spricht, eine der besten Entscheidungen in deinem Leben gewesen sein.
Du schleimst dich heute ganz schön beim Chef ein.
Er hat Angst, ne?
Man merkt's, gell?
Nee, also aber, ein bisschen, aber das meine ich so. Das würde ich auch so sagen, wenn...
Er sagt es auch, wenn kein Mikro dabei ist. Das muss ich auch dazu sagen.
Ah, danke schön. Ich weiß das sehr zu schätzen.
Ich habe noch eine Frage, die kam mir jetzt während unserem Gespräch. Du hast jetzt ja quasi also unfreiwillig ist dein Solo-Projekt zu einem Corona-Projekt geworden. Und ich glaube, das passiert bei vielen neuen Bands gerade, weil man hat gerade Zeit, man verbringt gerade Zeit mit Menschen online, offline. Und ich glaube, da werden viele junge Bands raussprießen aus dieser Zeit jetzt. Und das ist jetzt eine sehr allgemein gehaltene Frage, aber vielleicht fällt dir was dazu ein. Gibt es was, was du, weil unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sind oft junge Mucker, haben wir jetzt mittlerweile gemerkt. Und die freuen sich über alles an Tipps, Tricks, Gedankengängen. Gibt es irgendwas, was dir jetzt so pauschal einfällt, was du jungen Künstler und Künstlerinnen gerade mitgeben kannst?
Also erstmal sollte man sich immer ein Ziel setzen. Wo will man damit hin? Und das ist egal, wie groß das ist. Und dann muss man einfach sauhart arbeiten. Und das hat einen bestimmten Hintergrund. Kurze Anekdote, die ich auch schon ein paar Mal so in Interviews gesagt habe, aber es ist halt wirklich so. Ich habe damals angefangen, Musik zu machen, weil ich ein Zuhause haben wollte. Ich habe immer nach so meinem Ding gesucht. Ich habe mal Basketball gespielt. Ja, man mag es kaum glauben, mit 1,66 konnte ich ganz hoch springen. Das war schon okay.
Sieht man auch auf der Bühne, dass man hochspringen kann? Ja?
Nee. Das ist aber dem Alter geschuldet. Auf jeden Fall, ich habe immer so nach meinem Ding gesucht, bin dann eine Zeit lang Skateboard gefahren. Das war aber nie so, alles nie so auf dem Level, wie es bei der Musik war. Aber da habe ich dann auf einmal gecheckt, okay, ich kann jetzt hier selber was erschaffen, was andere Leute berührt, was mich berührt. Und habe dann, als mein Papa mir damals immer so diese alten Rockpalast und Bizarre-Festival-Dinger und sowas aufgenommen hat, habe ich gesagt so, das will ich machen. Ich will da mal irgendwann stehen auf dieser Bühne. Na? Und da gab es immer so ganz lustige Momente, weil wenn du mit sowas anfängst, ich meine, klar, wenn du jetzt konventionell irgendwie groß wirst, dann kriegst du von allen eingetrichtert, wenn du ein Bankkaufmann bist oder ein Arzt, ist alles geil in deinem Leben. Na? Man darf aber nicht vergessen, dass die ganzen Leute, die im Prinzip ja erfolgreich sind, irgendwann mal mit einer Vision auch angefangen haben. Deshalb, ich kann einfach nur sagen, wenn, ich sage jetzt mal ganz salopp, wenn du Rockstar werden willst, dann tu alles dafür. So, weil die ganzen Leute, die dir das ausreden oder dir sagen, du kannst es nicht irgendwie schaffen, die haben es nie probiert. Oder die arbeiten unter den Leuten. Weißt du, die dann am Ende vielleicht mal oder am Anfang mal anders gedacht haben. Und ich glaube, das ist das Ding. So versucht, man sollte sehr, sehr kritisch immer mit sich selber sein. Egal, selbst wenn du vor 80.000 Leuten spielst, bleib auf dem Boden, scheißegal. Weil sonst entwickelst du dich nicht mehr. Du musst da mit einer Leidenschaft rangehen und vor allem, du musst wissen, wer du bist. Du brauchst eine Identität. Das hat mir zum Beispiel mal der Jacoby von Papa Roach irgendwann mal erzählt, weil mit dem habe ich irgendwann mal, wir kennen uns ja irgendwie, weil wir auch auf Tour zusammen waren und so. Und er hat gesagt, irgendwann, wir haben mal über diese Ego-Sache gesprochen. Und er hat gesagt, ab einem bestimmten Punkt in der Musik geht es viel, viel mehr um Identität und um diesen ganzen Spirit oder das Mindset dahinter, als um Musik an sich selbst. So, ne? Du musst halt über den Tellerrand hinaus gucken. Das schaffst du nur, wenn du dich mit dir als Person auseinandersetzt. Und das ganze Ding wird ab einem bestimmten Punkt relativ philosophisch auch oder ein bisschen spirituell, würde ich sagen. Ne? Also immer groß denken, immer daran glauben, egal ob du scheiße singst oder scheiße Gitarre spielst, du bist derjenige, der es ändern kann, wenn du dich anstrengst. Und das ist eigentlich alles, was du brauchst. Du musst einfach sagen, also du musst einfach dafür brennen.
Da fällt mir eine gute eine Anekdote ein. Ich weiß nicht mehr genau, woher ich sie habe. Ein Zitat, was ich auch nicht mehr im O-Ton hinkrieg. Aber so oder so ähnlich. Ich hab keine Lust auf 9-to-5 und keinen Bock, so viel zu arbeiten. Deshalb habe ich mich selbstständig gemacht. Jetzt arbeite ich 24 Stunden am Tag und bin trotzdem glücklich.
Ja.
Das beschreibt für mich auch jetzt für mich persönlich in der Situation ziemlich viel. Auch das, was du jetzt gesagt hast. Es kommt drauf an, wo du deine Energie reinsteckst. Es kommt drauf an, was dich leer saugt. Wenn es das ist, was dich schlussendlich auch glücklich macht, was dir das verschafft, was du gerne hättest.
Das merken Menschen, wenn es dich glücklich macht.
Richtig, ja. Wenn es die künstlerische Freiheit ist. Wir reden hier jetzt gerade nicht über Geld, sondern über dieses Spirituelle vielleicht sogar, wie du es erwähnt hast. Dann ist das am Ende genau der richtige Weg. Und das ist eine coole Sache. Das bedeutet natürlich, du brauchst wesentlich mehr Sitzfleisch, du brauchst wesentlich dickeres Polster, als wenn du jetzt Bankkaufmann oder Arzt wirst. Wobei das vielleicht sicher für viele auch der große Traum ist, klar.
Ja, also das ist total egal, was du machst. Du kannst auch im Immobilienmarkt arbeiten mit Leidenschaft. Aber ich glaube, das ist das Allerwichtigste allgemein. Weil du wirst nie so hart arbeiten wie jemand, der das mit Leidenschaft betreibt. Und das ist auch egal. So, du hast, man darf zum Beispiel auch eine Sache nicht vergessen, das sollte ich auch noch dazu sagen. Man darf nicht vergessen, dass Musik am Ende des Tages trotz der ganzen Leidenschaft auch irgendwo ein Produkt ist. Ja. Das ist das nächste Ding oder der nächste Tipp. Überleg dir, ich sag immer, das ist immer mein absolutes Lieblingsbeispiel. Alle verkaufen gerade Toast und geilen Toast, richtig schön. So, warum soll ich, wie finde ich denn dein Toast im Regal? So. Mhm. Warum sollte ich mir deinen Toast überhaupt angucken oder mal probieren? So, weißt du, und dann ist da dieser neongrüne Toast, wie die alte Scheiß der. Und dann checkst du es. So, egal ob du
so
den
heißt
machst.
Die Folge.
Ja. Ob du, dann, aber das ist halt das Ding, weißt du, vielleicht schmeckt er dir nicht, aber du hattest ihn in der Hand. Du hast dich damit auseinandergesetzt.
Du hast ihn als erstes gegriffen.
Ja, und genauso ist das. So, wenn das Geschenk doch geil ist, dann soll die Verpackung doch auch schon was hermachen, weißt du?
Da so. Hast du recht.
Und so ist es ja im Prinzip auch. Und deshalb, ich habe irgendwann mal gemerkt, nachdem ich mit meiner Mama durch die Plattenregale gegangen bin und gesagt habe, so, ey, pass mal auf, irgendwann stehe ich da auch. Sie sagte, dann mach erstmal deine Schule. Habe ich dann auch am Ende gecheckt, weil Schule machen ist wichtig, weil man einfach Geld braucht, um Instrumente zu kaufen. Aber man sollte sich niemals einreden lassen, dass das nicht zünden kann oder funktionieren kann. Das ist im Prinzip genau wie alles andere. So, wenn man es mit Leidenschaft betreibt und durchzieht, dann findet man irgendwann mal so eine Stelle, wo man weiß, okay, hier gehöre ich hin oder eben nicht. Ja. Der Sky zum Beispiel hat einen irgendwo mal, ich weiß gar nicht, ob er das gesagt hat oder ob es ein Zitat von irgendwem ist. Es gibt, glaube ich, so eine kleine Grafik, da ist jemand, der buddelt nach Gold. Und dann gibt es so Leute, die hören so ein Stück vor dem Gold auf, weil es zu lange dauert, und es gibt welche, die ziehen durch. Und genau das ist das Ding. Bei mir hat zum Beispiel, ich glaube, über 10 Jahre gebraucht, bis ich dann bei Eskimo irgendwann mal so diesen Punkt hatte, wo ich sagen konnte, okay, ich kann da was draus machen aus meiner Leidenschaft. Ich hatte nur Scheiße. Und ich war kurz davor, auch die Musik an Nagel zu hören. Deshalb, durchziehen.
Ja, das ist geil.
Richtig.
Sehr, sehr, sehr gutes, sehr gute Anekdoten und Zitate von euch. Mir ist da auch parallel eins eingefallen von einem Fotograf, bei dem ich mal auf dem Vortrag war. Ein sehr erfolgreicher aus der Automobilbranche. Und da ging es auch viel um das Mindset und in Anführungszeichen auch das sich verkaufen. Wie präsentiert man sich denn? Und der hat gesagt, so sei immer selbst dein größter Fan. Und das kannst du jetzt natürlich eklig auffassen, aber du kannst es auch für mich so auffassen, von wegen so, ich finde das geil, was ich tue, und ich stehe da 100% dahinter, und das ist ja, glaube ich, auch ein bisschen das, also so habe ich verstanden, was du sagen wolltest, und dann kommst du auf jeden Fall auch immer legit rüber, und das ist ja, glaube ich, auch irgendwie so die halbe Miete.
Absolut, wahrscheinlich
schon, aber
mehr
ich glaube, aber du musst auch da selbst dein größter Kritiker bleiben.
Auch, ja,
das
ja, eben.
Also
deswegen das Fan im Sinne von auch das gut finden, ne, was man macht, aber halt natürlich ist auch echt hinterfragen, klar.
Ey, total. Wie gesagt, manchmal wünschte ich könnte meinen Kopf ausstellen, weil ich mich immer mehr hasse als alle anderen da draußen.
Du eben.
Ja, aber es ist ja immer natürlich, da kommen doch alle her. Nein, aber es ist so, wie gesagt, wenn dir das viel bedeutet, dann gibt es halt eigentlich kein Ende. So, du willst immer besser sein als als der gegenwärtige Zustand. Und ich glaube, das bringt dich auch weiter voran. Also, wie gesagt, im Prinzip, ich denke mal, wenn es keine Uhrzeiten gibt, dann du immer weiter daran arbeitest oder an dem, wo du sagst, das bedeutet mir was, dann kann es meines Erachtens nach irgendwann auch gar nicht mehr schief gehen. Mhm. Ja? Nur dieser Weg ist halt sehr, sehr lang. Und ich meine, die ganze Gesellschaft versucht dir irgendwie was anderes zu sagen, dass das nämlich eine Utopie ist, weil sie überhaupt gar nicht verstanden haben, dass der Weg genauso ist wie bei jedem anderen auch.
Mhm. Stimmt.
Ja? Er ist halt nur anders, er wird nur anders angegangen.
True.
Das ist ein schöner Vibe, den wir hier kriegen.
Schön, ne? Finde ich gut. Könnte jetzt noch drei gut. Stunden so weit.
Ja. Ich groove-hugge mal so in die Luft.
Geil. Wir müssen dennoch langsam zum Ende kommen. Ich habe hier noch ich würde auf ein letztes Thema eingehen, wenn es cool ist. Mhm. Und dass wir anschließend zu den Songs kommen.
Cool.
Wir haben jetzt über Ghost Kid, was bisher war, gesprochen. Würdest du gerne... Würdest du bitte einen Ausblick geben, was denn für Ghost Kid Fans zu erwarten ist? Was kommt noch? Die Platte gibt's, die Tour ist announced. Was kommt nächstes Jahr? Was kommt das Jahr drauf?
Wir bleichen noch mal ein paar Hoodies. Das machen wir. Aber ja, das machen wir noch. Im Prinzip das, was eine Band halt so macht. Neue Merchandise, neue Shows, neue Songs.
Ich wollte anspielen auf das Thema, wirst du nur in Europa spielen?
Nee, das wird wahrscheinlich, also man weiß natürlich immer nicht, was passiert, aber wir werden versuchen, das Ganze natürlich nochmal ein bisschen internationaler anzulegen. Das war ja auch von Anfang an der Grundgedanke, dass ich niemanden ausschließen möchte und Quatsch, deshalb ja auch die ganze Zeit eigentlich nur Englisch. Das ist auf jeden Fall auch geplant, dass wir da einfach mal gucken, wo es noch in dieser Welt jetzt hingehen könnte.
Ihr habt mit Eskimo, ich glaube, mehrere Touren sogar in Asien, in Japan gespielt. Ihr habt, meine ich, auch eine große, also sprich auch du jetzt, so wie ich das mitkriege auf Instagram, in Russland eine große Fangemeinde. Du hast jetzt kürzlich einen US-Merch-Shop gelauncht, hast auch dort eine Fangemeinde. Was kann man erwarten? Wird es eine Ghost Kid World Tour geben?
Ich hoffe. Wenn du den Reisepass kriegst, von mir gleich vielleicht.
Geil, jetzt haben wir den Bogen gespannt. Wieder zurück zum Anfang der Folge. Sehr geil, super. Cool, ey, vielen Dank, Sushi, soweit. Wir sind mit dem
Danke
offiziellen.
Danke für deine Zeit und die schönen Worte.
Absolut.
Hat mir gut gefallen.
Wir sind mit dem offiziellen Teil durch. Wir haben es geschafft. Mhm. Jetzt kommt traditionell unsere Spotify-Playlist. Es gibt von Turbusgeflüster eine Spotify-Playlist, in der featuren wir viele Musiker.
Ah, ich mach mal kurz den Song von Miri auf, der heute nicht da ist. Haben wir gesagt, warum der nicht da ist?
Der muss arbeiten. Ich weiß nicht, ob wir es auf dem Recording gesagt haben. Stimmt. Falls sich jemand wundert, wir sitzen hier heute nur zu zweit. Plus Sushi im Call. Miri ist heute arbeiten und hat es leider nicht geschafft. Er ist in Berlin auf einer Produktion und
er dreht einen Kinofilm, also er sei entschuldigt. Es ist schon was Cooles, woran er arbeitet. Da ist er halt leider heute ein bisschen gefangen. Und da würde ich vielleicht, glaube ich, gerne mit seinem Song anfangen, den er uns geschickt hat. Wir haben ihn beide nicht gehört. Wir können aber unsere üblichen Kommentare abgeben, dass er bestimmt schlecht startet.
Der gefällt mir jetzt schon nicht.
Der gefällt mir auf jeden Fall nicht. Vielleicht kennst du ihn, Sushi, wer weiß. Er ist von der Band Miss Fortune und heißt Die For You. Never heard of it?
Habe ich leider auch noch nicht gehört. Wir werden ihn aber auf jeden Fall in die Playlist packen und mal anhören.
Ja. Wir hatten überlegt für diese Musikrubrik, dass wir mal so Reaction-Videos drehen. Also ich glaube, es geht hauptsächlich um unser beider Reaktion bei Miris Songs.
Da können wir eigentlich einmal ein Video drehen als Reaction auf Miris Beiträge und das können wir durch in jeder Folge dann raushauen.
Das können wir auch immer in unserer WhatsApp-Gruppe nutzen, wenn er irgendwas schreibt.
Das ist immer ganz schlimm. Also Reactions ist immer...
Ja, ich habe gesehen, auf YouTube gibt es auch einige Ghost Kid Reactions.
Ja, ja.
Und es gibt auch schon irgendwelche Playthroughs von Fans, meine ich auch, wenn ich es richtig gesehen habe.
Hast du auch schon Reaction-Videos zu den Reactions zu deinen Songs gemacht?
Nee, und ich bin auch noch nicht bei
TikTok. Das habe ich mal gesehen, das haben Blink gemacht und das war ziemlich witzig.
Ach, das ist geil.
Ja, das war so, da haben sie, glaube ich, die Animal of the State Songs oder sowas, haben sie jetzt so Teenies gezeigt. Also Animal of the State wurde ja vorletztes Jahr 20 Jahre alt und das haben sie jetzt Teenies gezeigt, die das noch nie gehört haben und die haben Reaction-Videos aufgenommen und Blink haben darauf reagiert und das ist auf jeden Fall ultra cool.
Da gibt's auch so Reaction-Videos von alten, also Ü70 Menschen, die sich irgendwie als Skrillex gerade modern war, sich dann irgendwelchen Dubstep-Sounds anhören und diese völlig waren, ist der Speaker kaputt oder was?
Warum reibt der Styroporplatten aneinander?
Was ist hier los? Naja, Sushi, deine große Chance jetzt, einen Song in unsere Playlist zu packen. Selbstverständlich kannst du auch einen eigenen reinpacken. Es ist schon einer von dir drin. Pack doch einen rein von deinem Lieblingskünstler.
Marilyn Manson.
Nein, der ist verboten.
Nee, der geht's. Boah, was kann ich denn da jetzt mal rein?
Was würdest du, wenn du jetzt ins Auto steigst, auf Spotify anklicken?
Oh, das ist gut.
Wahrscheinlich irgendwas von Bring Me the Horizon.
Mhm.
Stabil.
Ja, komm, wir nehmen den hier One by One.
Mhm. Geiler Song.
Mit den Novatwins.
Der sagt mir sogar was. Obwohl ich nicht so diehard in Bring Me the Horizon drin bin. Aber den habe ich vor Ohren, sozusagen.
Guter Song. Guter
Song. Geiler Song. Kommt mit rein.
Geil.
Samissel?
Warte, jetzt muss ich gerade überlegen. Ich habe nämlich in letzter Sekunde meinen Song geändert. Mein Song ist von der Band Spanish Love Songs, was ich ziemlich coolen Bandnamen finde, und heißt Losers. und der ist so heimisch in der Ecke Menzingers, Gaslight Anthem, bisschen auch Richtung Against Me passt voll in mein Schema, den höre ich schon sehr lange, sehr, sehr gerne.
Weißt du, ganz kurz, den Moment müssen wir jetzt nutzen, der Japo ruft nämlich gerade an.
Oh, den featuren wir.
Ja.
Okay.
Hallo, Tubus-Geflüster. Japo, was geht?
Japo war auch mal Gast in unserer Folge, jetzt ist er hier am Telefon live bei Sushi.
Du bist jetzt auch noch mitten in der Folge dabei.
Ja, tut mir leid. Wollte eigentlich wissen, was du vorhin wolltest, aber dann hat sich das erledigt. Grüß an alle.
Er wollte, dass du im Stehen übst.
Okay.
Bis später.
Leider hört uns Japo nicht.
Ja. Hey, warte. Sie sollen nicht so viel trinken, ja? Vor allem der Samu, der ist ganz, ganz kräftig an der Flasche.
Zu meiner Verteidigung, ich habe eine Dose in der Hand.
Ciao, ciao. Er verabschiedet sich mit Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Vielleicht ist es sein Lieblingshund.
Ja, genau.
Habe ich jetzt auch gerade gedacht.
Seine Lieblingshundemarke.
Genau. Hundemarke. Genau.
Ja, genau. Das war auch schon die Beschreibung zu meinem Song, You Go.
Mein Song kommt von der Band Lonely Spring. Die kommen, ich glaube, directly aus München.
Stimmt ja auch überhaupt nicht.
Nicht? Wo kommen die her?
Bayern oben.
Ja, das ist doch quasi München.
Oh, ey, jetzt, oh Gott. Jetzt pisst du alle bayerischen Hörer bei uns an.
Ich krieg eine Mail vom Söder direkt. Ja. Nee, die Band heißt Lonely Spring. Wir haben zusammen gespielt. Wir kennen uns schon eine ganze Weile. Wir haben auch mal zusammen gepennt im Band-Apartment in München. Das war auch ein geiler Tag. Da werden wir Sushi übrigens auch pennen, habe ich heute die Mail bekommen, im Ende August. Der Song, die haben gecovert Teenage Dirtbag und haben ein tolles Cover, ein sensationelles Cover daraus gemacht. Ich find's richtig geil. Die sind generell gerade viel am Start, releasen viel Singles, viel Videos. Die nutzen diese Corona-Zeit echt.
Unter anderem mit dem großen Kellen Gwynn.
Stimmt. Mit dem haben sie auch ein Feature gemacht. War das Satellite? Habe ich das falsch im Kopf? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Der Song ist das Cover von Teenage Dirtbag. Hammer Song. Sollte da rein in die Playlist. Check die Band aus. Die machen echt, die reißen sich auch so, Sushi, wie du es erzählt hast, die reißen sich den Arsch auf. Die sind, ich habe es auf ihrer Insta-Seite gesehen, independent aktuell unterwegs.
Fucking independent.
Alter. Indie auch,
fucking independent, baby. Genau so ist es tituliert. Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, werden die produziert von Christoph.
Christoph.
Emil Bulls. Ich weiß nicht, ob er jetzt die typische Produzentenrolle einnimmt oder Bandmanager.
Die haben mir auch gefolgt.
Kindermädchen, ich weiß nicht. Tolle Band, check die aus. Coole Sache.
Kann ich meinen Song nochmal umwechseln?
Selbstverständlich.
Nur wenn er besser ist.
Ist er. Pass auf, ich habe jetzt überlegt, Bring Me the Horizon haben wir alle auf dem Schirm, aber einen Song, den keiner mehr auf dem Schirm hat, ist von Him, Right Here in My Arms.
Oh, so. Da wird deine Frau durchdrehen.
Ich wollte es gerade
so
sagen.
So nämlich.
Meine Frau gehört zu den größten kleinen Him-Fans, die es gibt.
Aber zu Recht, zu ja. Recht.
Ich ja, muss sagen, also, sie hat mich damit auch gecatcht. Und nicht, dass wir jetzt jeden Tag Him hören, aber Him war für mich so ein
Hä? Echt, fandst du?
Für was? Mich war das so ein
Hä? Was hast du in deiner Jugend gemacht? Außer dem
ich war eigentlich auch
MXPX gehört, wie in der letzten Folge erzählt.
Nee. Ja, also, aber du bist auf Skateboard gefahren. Das heißt, du hast Jackass geguckt und Viva La Bam.
Okay, natürlich. Ich kannte das, aber ich wäre jetzt dann nie auf ein Konzert gegangen oder so. Schlussendlich bin ich das mit meiner Frau zusammen dann doch mehrfach auf eine Him-Shows gegangen und es hat mich gecatcht. Es war geile Produktion. Klar waren die alle auch ganz offensichtlich nicht nüchtern. und dennoch war es eine coole Show. Leider ist es ja aktuell nicht mehr so.
Die spielen doch auch gar nicht mehr.
Richtig. Ja.
Den haben wir mal vom Bus aufgelauert. Erinnerst du dich? In Berlin. Da haben wir im Columbia Theater gespielt, in dem Kleinen. Und die haben parallel Abschiedsshow im Großen gespielt. Und die haben neben uns geparkt, wir mit dem schäbigen Bus. Und ich saß da so lange rum in der Hoffnung, dass vielleicht noch Wille Wallo vorbeispaziert, aber es ist halt nicht passiert.
An dieser
Ich glaube, die Aufnahme ist irgendwo abgebrochen.
Was?
Im Zweifel haben wir die hier am Ende, das Ende haben wir auch noch. Alles gut.
Okay.
Also wir nehmen hier von dir auch auf. Alles gut.
Ja, wir haben hier Backup mitlaufen.
Sekunden. Also bis 1:16 bin ich dabei.
Okay, dann haben wir das Wichtigste. Alles gut. Alles gut.
Ich hoffe. Okay.
Ich erinnere mich, bei dieser Berlin-Show, von der du redest, haben wir Angela Regenbrecht kennengelernt. Die ja auch.
Ach, war das da?
Ja.
Auf jeden Fall auf der Tour.
Nein, stimmt. Das war in München das erste Mal. Aber in Berlin, da hat sie diese. Ich nenne es jetzt mal Pressefotos von uns da in diesem Flur geschossen. Das waren, glaube ich, die ersten Nicht-Live-Fotos, die sie von uns geschossen hat. Und die hat ja auch bei dir, Sushi, die Pressefotos gemacht, richtig?
Ja.
Cool.
Hoffentlich hört sie das. Auch,
kurzes Shoutout an Angie.
Genau. Das war nämlich ganz, ganz witzig. Ich kenne die Angela ja schon relativ lang. Und die hat irgendwann mal so einen Facebook-Post gemacht, wo dann gesagt wurde, oder sie hat, glaube ich, gepostet, sie möchte gerne mal ihr neues Equipment ausprobieren. Und zu dem Zeitpunkt war ich ja schon in Berlin. Also habe dann einfach gesagt, yo, ich rufe mal ganz kurz an und vielleicht komme ich heute Abend noch mal ganz schnell vorbei. Das haben wir dann auch gemacht und haben es irgendwann um 11 Uhr abends mal eben das erste Pressefoto geschossen. War direkt gut. Da habe ich noch eine Perücke auf, das habe ich noch nie erzählt. Ich habe auf diesem ersten Foto eine Perücke auf, ja.
Geil, das ist eine geile Anekdote.
Oh, können wir das für eine Story haben?
Das leaken wir.
Das liegt das mal. Auf dem ersten Foto habe ich eine Perücke auf.
Das steht direkt morgen bei Promiflash.
Ich glaube es auch.
Kein Scheiß, als ich hier in der Vorbereitung für diese Folge dich und Eskimo und so weiter so ein bisschen gegoogelt habe, da bin ich auch auf einen Blogbeitrag gestoßen bei, ich glaube, tag24.de. Und das ist so eine Seite, die ist aufgebaut wie Promiflash oder sowas und da ging es um die neue Freundin oder nee, die Ex-Freundin von David Friedrich, das sagt Sushi, der Sänger aus seiner Band dazu.
Ja.
Hä? Was geht?
Ich habe mich da damals eingemischt, das war ganz nett.
Ja, das war die Zeit kurz nach Bachelor, ne? Oder Bachelorette oder sowas. Ja. Ne?
War das krass. Auch wieder sowas, wo du was scheiße fandest und es sagen musstest?
Oder? Ich glaube ja.
Ja, also teilweise. Also naja, man muss dazu sagen, es war eine relativ perfide Geschichte, weil der David und sie haben sich irgendwann getrennt, ne, und auch einvernehmlich und alles gut und wir haben die auch kennengelernt. Also die waren nie bei uns, mal zu Besuch und so weiter und RTL hat uns dann auch mal auf eine Tour besucht. Das war schon so ein bisschen komisch. So, irgendwann kam der David wieder und sagte, so, ja, die haben mich nur Fragen über die Beziehung gefragt. So. Wollte ich eigentlich gar nicht drüber sprechen, haben halt so ein bisschen nebengeplänkelmäßig was gefilmt, dachten uns, ja gut, keine Ahnung, wie sie das jetzt zusammenschneiden. Und wie gesagt, war einvernehmlich, war alles easy. Und die Woche später darauf saß sie dann in einem schwarzen, kurzen Mini-Kleidchen vorm Kamin und hat sich dann diese Ausschnitte angeguckt, wo Davids Interview-Sektion. Und David hat eigentlich immer die ganze Zeit gesagt, so, Kein Kommentar. Und dann, wahrscheinlich hat er 10 Mal hintereinander gesagt und beim letzten 10. Mal hat er nochmal gelacht, hat gesagt, kein Kommentar. Und dann saß sie da und hat dann auf die Tränendrüse gedrückt und gesagt, Also wenn man eine Person liebt, dann sagt man so etwas vielleicht nicht. So. Und das war richtig scheiße, weil das ist dann ja, also das ist ja wirklich deutsches TV und da ist ein richtiger Shitstorm losgebrochen. Der Typ war komplett fertig, klar, weil sich alle auf ihn gestürzt haben, weil sie das jetzt halt so hingedreht hat, als wenn er der Böse ist. Und naja, da habe ich mir gedacht, okay, wenn man das jetzt nicht schon mit der Band sich dazu äußert oder sowas, dann möchte ich das zumindest für mich selber machen, egal ob es das bringt oder nicht. Ich möchte zumindest die Möglichkeit nutzen, die ich habe, da mal irgendwie was klarzustellen. Naja, und das war ganz lustig, weil ich diesen Post dann so geschrieben habe mit oder so umgesetzt habe mit Sachen oder Sachen verwendet habe, die man halt offiziell auch einsehen konnte. Und hab dann halt zum Beispiel auch sowas geschrieben, okay, wenn dir die Person doch so wichtig war, die du so geliebt hast, warum hast du dich dann nie mit den wichtigsten Personen dieser Person mal auseinandergesetzt? Ach, Entschuldigung, Essen ist ja schon ein Stück weg von Gelsenkirchen, da schafft man das natürlich in den 6 Monaten nicht. Sowas halt habe ich, ich habe das so ein bisschen sarkastisch geschrieben, daraufhin hat sie mich geblockt, das habe ich dann natürlich auch wieder gerepostet, mit dem unter dem Motto, ja, der hat wohl irgendeiner Person jetzt nicht so richtig gefallen. Und irgendwann hat das dann die Bild-Zeitung aufgegriffen und Promiflash und alle anderen. Dann hat sich noch so ein Typ aus dem Haus da auch so geäußert, dass das alles ein abgekartetes Spiel war. Und das hat wirklich dazu geführt, dass der David im Prinzip am Ende nochmal etwas besser wieder dastand. Ne? Mhm.
Dann hat er schon was gebracht.
Hat's wirklich. Also dadurch, dass das, wie gesagt, Bild-Zeitung und so weiter alle nochmal aufgegriffen haben, haben es halt auch viele hinterfragt. Ne? Und ja.
Krass. Geil. Geil, dass wir dieses Interview mit Promiflash beenden.
Ja, Hammer.
An alle Hörer, die uns jetzt hören, wenn ihr das Ganze hier sehen wollt, wir haben einen Videocall gehabt zusammen mit Sushi, wir haben das aufgenommen, auch visuell, wer das sehen möchte, checkt unser Patreon aus, da kriegt ihr das Interview inklusive Video, wenn ihr das nicht braucht, dann hört es halt nur auf Spotify an und wenn ihr es nur auf Spotify anhört, könnt ihr es auch auf Apple Podcasts anhören, wo ihr uns bewerten könnt. Bitte,
ja.
Bitte macht das.
Wir leben in einer Bewertungsgesellschaft.
Ja, bitte macht das. Das hilft uns. Checkt den Podcast auf Apple Podcast aus. Lasst eine Bewertung da. Schreibt eure ehrliche Meinung rein. Das freut uns. Das hilft uns. Wir haben da Bock drauf, mit euch zu interagieren. Sushi, wir sind am Ende angekommen.
Jo.
Wir haben es tatsächlich geschafft. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Danke für deine reichliche Zeit und deine ehrlichen Worte. Das hat Spaß.
Ich weiß, in welch aufregenden Wochen du dich gerade befindest und es ist geil, dass du dir dann diesen Abend Zeit genommen hast.
Wir haben dir den halben Arbeitstag geklaut.
Habe ich dir versprochen. Ja, was haben wir machen?
Vielen
Aber
Dank.
Nee, alles hin.
Das ist eine mega, mega Geschichte gewesen. Vielen Dank dafür.
Ich denke jetzt gerade an die Ausstrahlung. Das heißt, wir drücken euch jetzt ganz fett die Daumen für die erste Show und eine gute Reise nach Tschechien. Also jetzt werdet ihr schon nicht mehr ruhig sitzen, wenn die Folge rauskommt.
Wenn die Folge jetzt ausgestrahlt wird, dann dauert es noch 4 Tage ungefähr, bis wir unsere erste Show spielen.
Oha.
Abgefahren nach diesem ganzen Corona-Shit. Crazy. Ich hab da Bock drauf. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Checkt uns auf Instagram und so weiter. Wir werden in 2 Wochen die nächste Folge rausbringen. Wir werden euch updaten, um was es da geht. Es wird kein Interview sein, es wird ein anderes Thema geben. Infolgedessen wird es dann wieder Interviews geben. Keine Sorge, vielen Dank. Für heute haben wir es geschafft. Wir hören uns wieder. Sushi, auf Wiedersehen, auf Wiederhören.
Merci.
Bis morgen.
Alles gut und tschüssling.
Tschüss.